Guten Morgen. Zusammenhalt ist eine wunderschöne Sache. Jetzt müssen wir sozusagen mal über die Dunkelfolie des Ganzen sprechen. Ich glaube, es gibt nämlich ein Problem in unserem Land, das größer ist, als es durch politische Klempnerei noch zu lösen wäre. Das wurde mir in seiner ganzen Tiefe deutlich, als ich den Wehrbeauftragten der deutschen Bundesregierung im Zusammenhang mit der Bundeswehr in so einem Vortrag sagen hörte, unser größtes Problem im Moment ist nicht so sehr die Frage, ob wir zur Wehrpflicht zurückkehren oder stattdessen freiwillig organisieren können. Unser größtes Problem ist auch nicht die Materialbeschaffung nach Jahrzehnten des Ausruhens auf der sogenannten Friedensdividende. Unser Kernproblem ist, dass es für viele junge Leute schlichtweg nicht mehr plausibel ist, sich für ihr Land einzusetzen. Da habe ich mich natürlich gefragt, woran liegt denn das? Ist das das Ergebnis von erzieherischer Überbehütung? Dass unsere Kinder sagen, es ist mir zu stressig, warum sollte ich mich für andere engagieren, geschweige denn aufopfern? Da mag auch ein gerütteltes Maß Individualismus drinstecken, sodass die Interessen des Einzelnen denen der Gemeinschaft einfach vorgeordnet werden. Oder ist es einfach der weltanschauliche Zug unserer Zeit, der sagt, ich will Spaß haben, ich will auf meine Kosten kommen in diesem Leben und ich habe schließlich nur eins. Aber wenn ich zur kämpfenden Truppe gehe, dann bezahle ich wohlmöglich 3 Wochen Abenteuer mit dem Verlust von 4 Gliedmaßen. Das ist mir nicht wert. Derlei Überlegungen mögen natürlich eine Rolle spielen. Ich habe aber den Verdacht, dass das Problem noch tiefer liegt. Ich glaube, wir haben es in Deutschland mehr und mehr verlernt, uns als ein Wir zu begreifen, als eine Gemeinschaft, meinetwegen auch als ein Volk. Was verbindet mich mit den anderen, die ich doch in weiten Teilen nur so im Modus der Polarisierung wahrnehme? 1000 Interessengruppen gibt es. Da herrscht wir gegen die. Da ist der volksnahe Politiker plötzlich keine lobenswerte Erscheinung mehr, sondern er gilt als Populist, weil er ja, so wird es jedenfalls gewöhnlich geargwöhnt, die Falschen repräsentiert. Nämlich diejenigen, die eine politisch irreguläre Willensbildung vollzogen haben und eigentlich keine Repräsentanz im deutschen Parteiensystem verdient haben. Für die diese ranzigen Ränder der Gesellschaft bestünde nämlich zu Recht eine Repräsentationslücke in der Demokratie. Nun wissen wir aus Umfragen, dass diese sogenannten Falschen, diese Modernisierungsverlierer, die da durch den gesellschaftlichen Rost gefallen sind und wie man sie sonst noch nennt, dass die inzwischen so viele Anhänger haben wie die Volksparteien zusammen. Deutschland, das nun nach Verteidigern sucht, ist mehr und mehr eine einzige Repräsentationslücke. Und da kann ich die verwirrten jungen Leute ehrlich gesagt ganz gut verstehen, wenn die fragen, wen oder was soll ich denn da verteidigen? Ich kann mich ja nur noch mit maximal 20% meiner Landsleute identifizieren. Der Rest sind ja mutmaßlich rechte Hetzer, linke Spinner, Modernisierungsverlierer, Abschaum und was man sonst noch für Attribute da verteilt. Und dahinter steckt ja im Umkehrschluss folgende Frage: Was hält uns zusammen? Unsere Wohlstands- und Fortschrittserzählung, unter der man sich jahrzehntelang noch malochend zusammenfinden konnte, die kollabiert ja nach rund 7 Jahren wirtschaftlichem Stillstand auch gerade. Universitäten lehren in postkolonialen Sit-ins, dass wir in Europa eigentlich auch nur die blutige Konkursmasse ehemaliger Schurkenstaaten sind. Die Erzählung vom Westen zerfällt mit der Abkehr der USA. Und über dem christlichen Abendland, so scheint es mir, ist auch längst Nacht geworden. Also, was machen wir? Kämpfen für Deutschland? Die meisten sagen, nee, eher auswandern oder überwintern. Nämlich in der kleinen Blase, in der man sich noch verstanden fühlt. Gemeinschaft haben wir mit denen, denen wir noch glauben, vertrauen zu können. Und weil das hier kein Feuilleton-Artikel sein soll, sondern eine Predigt, wollen wir jetzt mal auf Ursachenforschung gehen. Also Stichwort Vertrauen. Es geht, so meine Überzeugung, um eine handfeste Vertrauenskrise. Was uns Menschen im Innersten zusammenhält, ist doch Vertrauen. Oder es hält uns nichts zusammen. Und jetzt muss ich sprichwörtlich mit Adam und Eva anfangen. Die Geschichte steht ja auf den ersten Seiten der Bibel. Und da gab es diese Episode mit der Schlange. Die hat Eva in einem schwachen Moment im Paradies besucht. An jenem Ort, also wo alles so schön war. Wo Eva im Einklang mit ihrem Mann, mit der Schöpfung, mit ihrem Schöpfer lebte. Und Gott hat ihr gesagt, alles schick hier. Ihr habt alles, was ihr braucht. Hört auf mein Wort, vertraut mir und es wird euch an nichts fehlen. Und dann kam die Schlange, nicht dieser personifizierte Zweifel, man sieht so richtig, wie sie sich so reinschlängelt. Na, Mensch, Eva, ob Gott wirklich so gut mit euch meint? Von den Früchten dieses wunderbaren Baumes, da sollst du ja leider nichts abkriegen. Zu schade, so toll, wie der aussieht, ne? Weißt du, was diese Frucht so super toll macht, Eva? Bewusstseinserweiternde Substanzen. Kleiner Tipp, probier mal und du wirst wissen, was gut und böse ist. Ja, bei so einer Gelegenheit, wir ahnen da, rumort's in der Eva. Wäre schon cool zu wissen, was gut und böse ist, denn bisher kenne ich ja nur den Willen Gottes. Nicht gut und böse, da scheint irgendwie so ein Mehrwert hinterzustecken. Naja, und wir wissen, wie die Sache ausgegangen ist. Nicht Eva aß von der Frucht, gab auch ihr Mann davon, Adam, mein Guter, ich konnte sie ja jetzt sagen, probier mal. Und während sie das taten, merkten sie, wie sich ihr Blick auf die Welt ein für alle Mal unwiderruflich veränderte. Mit dem Wissen um Gut und Böse erwacht ihr Gewissen. Und sie fühlen einander gegenüber plötzlich diesen inneren Zwiespalt von Sein und Sollen. Sie fühlen sich nackt voreinander. Und das Verhältnis zu Gott, mit dem sie bisher ungezwungen freundschaftlichen Kontakt hatten, war plötzlich auch irgendwie problematisch geworden. Und Adam und Eva zogen es vor, sich in die Büsche zu schlagen und zu verstecken. Und selbst die Natur veränderte sich und zieht sich zurück, wo vorher das Paradies üppig ausgeschenkt hat, überziehen nun Disteln und Dornen den Boden. Adam und Eva waren aus dem Nest der Einheit mit Gott gefallen. Sie kannten bisher nur den vollkommenen Willen Gottes, mit dem sie im Vertrauen zu ihrem Schöpfer in Einheit verbunden waren. Und jetzt leben sie im Entweder-Oder von Gut und Böse. Die Einheit war zerbrochen. Wenn es gut läuft, hatte man noch eine gute Bilanz, wo also das Gute überwiegt. Aber jenseits von Eden scheint es, als ob an jedem Guten auch stets ein bisschen vom Bösen haftet. Der große Beipackzettel zum Leben nach dem Fall bescheinigt jede Menge unerwünschter Nebenwirkungen. Durch die große Teilung erscheint nichts mehr ganz. In allem ist etwas zu wenig. Das Gute am Schlechten ist, dass es irgendwann endet. Und das Schlechte am Guten ist, dass es irgendwann endet. Dieser gordische Knoten gehört zu den Vertragsbedingungen jenseits von Eden. Die große Teilung in Entweder-Oder, der Verlust der Einheit, er hat ihren Ursprung im Verlust jenes Vertrauens in die Güte Gottes, die Eva zum Griff nach der Frucht animiert hat. Es ist der Verlust des Glaubens an die Schöpfung, dieses Einverständnisses mit Gott, dem Mitmenschen und der Welt, der uns das beschert, was wir jetzt vielfach als Zerteilung, als Polarisierung, als ungerechte Interessenpolitik, als zynische Lebenshaltung und auch als unsichtbare Mauern zwischen Mitmenschen erleben. Aber dass das nicht so sein müsste, das erkennen wir an Jesus. Ich weiß nicht, ob Sie das bemerkt haben. Er lebt jenseits dieses Entweder-Oders. Er ist ganz geborgen in der ursprünglichen Einheit des Willens Gottes. Er lässt sich nicht polarisieren. Kleines Beispiel. Kennt vielleicht die Geschichte von Jesus mit dem Steuergroschen. Da kommen Leute zu Jesus und sagen, entweder oder, Jesus, sag mal, Steuern zahlen an den Kaiser oder nicht? Wie hat Jesus auf das Entweder-Oder reagiert? Was wäre richtig? Was ist gut? Was ist böse? Er hat keine dieser Optionen gewählt. Er sah sich die Kaisermünze an, wies auf das dort abgebildete Ebenbild des Augustus und relativierte die Streitfrage im Hinblick auf die Tatsache, dass wir in erster Linie Ebenbilder Gottes sind und als solche leben sollten, also ihn und seinen Willen repräsentieren sollen. Und wenn man das für sich klar hat, wem wir ganz ursprünglich verpflichtet sind, ergeben sich auch die Antworten auf die Loyalitätsfragen zu den größeren und kleineren Autoritäten quasi von selbst. Jesus kommt also von jenseits dieser Spaltung. Am Anfang ist die Beziehung zu Gott und das Geborgensein in seiner Güte. Und aus diesem Vertrauen ergibt sich für ihn alles Weitere. Nehmen wir ein anderes Streitgespräch. Die Pharisäer nahmen daran Anstoß, dass die Schüler von Jesus, seine Jünger, am Sabbat beim Durchstreifen der Kornfelder so Ehren abrissen, also streng genommen Erntearbeiten verrichtet hatten. Das darf nicht sein, sagen sie, denn schließlich ist der Ruhetag heilig zu halten. Die grundsätzlich richtige Logik dahinter, entweder wir halten uns rigoros daran, ist ja schließlich Gottes Wille, oder wir nehmen unseren Gott nicht richtig ernst. Was sagt Jesus? Er erinnert wieder an die vertrauensvolle Einheit mit dem Willen Gottes. Wozu ist eigentlich dieser Sabbat da? Warum haben wir den überhaupt? Zur Erinnerung, dass wir von Gott geliebte Wesen sind. Gott hat uns nicht als billige Arbeitskräfte geschaffen, sondern um unserer selbst willen, weil er sich an uns erfreut, so wie er uns erschaffen hat. Wir müssen es uns also nicht erst dadurch vor Gott profilieren, dass wir irgendwas tun oder leisten, sondern wir sind geliebt. Und sein Geschenk an uns ist der Sabbat, der Ruhetag. Und vergleichen Sie das mal mit Ihrem Arbeitgeber. Hat der Ihnen nach Ihrer Einstellung auch erstmal Urlaub verordnet? Vermutlich nicht, ne? Erstmal gibt es Urlaubsstopp normalerweise. Aber Gott ist anders, unglaublich großzügig. Jesus sieht also den Sabbat nicht aus dem Entweder-Oder eines zwiespältigen Gottes, der uns gängelt, sondern Gott ist gut und unglaublich gnädig und wohlwollend. Der Sabbat ist für uns Menschen gemacht und nicht umgekehrt. Daran sollen wir uns auch erinnern, wenn gewisse gesellschaftliche Akteure das Feiertagsgebot zugunsten neuer verkaufsoffener Sonntage aushöhlen. Nicht wohl möglich mit dem Gestus des Wohltäters am Arbeitnehmer. Nicht entweder wir öffnen immer, damit die Verbraucher jederzeit die Möglichkeit haben einzukaufen, oder die armen Arbeitnehmer, die haben es nach Büroschluss ganz, ganz schwer, noch ihre Besorgung zu machen. Nicht, was würde hier der Blick auf die höhere Einheit des Glaubens sagen? Vielleicht denk mal drüber nach, zu was Gott den Menschen geschaffen hat. Ist er als Verbraucher hinreichend charakterisiert, der darin Erlösung erfährt, dass er endlich shoppen gehen darf? Oder gibt es möglicherweise mehr vom Menschen zu sagen? Gibt es tiefer liegende Bedürfnisse, denen wir uns zuerst und auch gerade am Feiertag widmen dürfen? Nehmen wir uns noch eine letzte von diesen kniffligen Entweder-Oder-Fragen vor. Jetzt kommen wir zu einer wirklich kniffligen, wo vielleicht auch noch mehr Herzblut und Emotionen drinstecken als in Steuer- und Feiertagsschutzfragen. Wie geht Jesus eigentlich mit der Trennungsfrage schlechthin um? Jenem tragischen Ereignis, in dem alles drinsteckt, was uns nicht etwa zusammenhält, sondern was als Mutter aller Trennungen, Zerteilung, Gemeinheit, Kampf und Zynismus nach sich zieht. Die Rede ist von der Ehescheidung. Das mosaische Gesetz sah hier eine, ich nenne das mal Quick-and-Dirty-Lösung vor, wonach ein Mann seiner Frau einen Scheidebrief, so eine Art fristlose Kündigung ausstellen konnte, wenn sie, wie es in Deuteronomium 24 heißt, keine Gnade vor seinen Augen gefunden hat und er etwas Schändliches an ihr findet. Nicht? Man ahnt, gerade wenn man ein bisschen juristisches Gefühl hat, dass hier eine ganze Menge dehnbarer Begriffe drin sind in diesen Entlassungsbedingungen. Damit steht natürlich auch die Gefahr von Willkür im Raum. Ja, und die verschiedenen rabbinischen Schulen, die stritten wie die Kesselflicker, oder man könnte auch sagen wie die Anwälte, um die Spielräume auszuloten, die beim Projekt »Wie werde ich meine Olle los?« möglicherweise bestanden. Und nun wollte man auch wissen, was Jesus dazu sagt. Denn immerhin ging es hier um ein Willkürinstrument von Männern, das ihnen ein erhebliches Herrschaftsrecht einräumte und das noch dazu mit fatalen sozialen Folgen für die Frau verbunden war. Und so war wieder das Entweder-Oder auf dem Plan. Nicht Jesus, sag mal, was hältst du von Ehescheidung? Entweder eher liberal, dass ein Mann das darf, wenn er meint, Veranlassung dazu zu haben, oder nur in bestimmten Ausnahmefällen. Wir schauen uns mal an, was Jesus dazu sagt. Den Text finden wir in der Bibel, im 10. Kapitel des Markus-Evangeliums zum Beispiel. Da heißt es, die Pharisäer traten hinzu und fragten Jesus, ob es einem Mann erlaubt sei, sich von seiner Frau zu scheiden und versuchten ihn damit. Also war eine Probe, ein Test. Er antwortete aber und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie sprachen, Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Herzens Härte willen hat er euch dieses Gebot geschrieben, aber von Anfang der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Und dann zitiert er die Genesis. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, er wird an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und im Haus fragten ihn die Jünger abermals danach. Und er sprach zu ihnen, wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht ihr gegenüber die Ehe. Und wenn die Frau sich scheidet von ihrem Mann und heiratet einen anderen, bricht sie die Ehe. Wir halten fest, Jesus weiß auch, dass es Gesetze braucht, um menschliche Beziehungen zu regeln. Wo die Liebe erstickt ist und sich all das Bahn bricht, was menschliche Bosheit und Herzenshärte so an Geröll mit sich reißt. Aber über die Bedeutung und das Wesen der Ehe wird man sich nicht klar, dass man Rosenkriegsberichterstattung ventiliert oder Gesetze wälzt. Gesetze können Liebe nicht regeln, sondern der Ehe als dieser besonders nachhaltigen Liebesverpackung wird man nur gerecht, indem man ihren Ursprung beachtet. Den Ort, wo sie von Gott genial erdacht wurde, als eine Ordnung der Liebe und der Einheit, wo Mann und Frau zum ganzen Menschen zusammengefügt werden. In der Genesis wird deutlich, in dieser Komplementarität und im Gegenüber von Mann und Frau realisiert sich Menschsein, kommt der Mensch zu sich selbst. Wie so ein Puzzle, das zur Ganzheit zusammengefügt wird. Und im Angesicht dieses Bildes ist die Rede von der Unauflöslichkeit des Ehebundes kein furchterregender und überfordernder Anspruch, sondern ganz im Gegenteil, eine Verheißung von Geborgenheit, durch die Menschen zu einer derart tiefen Form von Liebe überhaupt erst befähigt werden. Nicht, du gehst nicht mehr weg. Ich kann mich voll und ganz auf dich verlassen. Ich kann auch schwach sein, ohne dass du mich fallen lässt. Dann kann ich ja ganz ich selbst sein. Dann muss ich dir ja gar nichts vorspielen und den Helden, den Alleschecker markieren. Und dann geht's plötzlich nicht mehr um patriarchale Privilegien und was der Mann will, sondern es geht um das, was Gott will, nämlich Treue und Liebe und eine Haltung des Vertrauens, die im Grunde nicht von dieser Welt ist, sondern von dieser ganz ursprünglichen, die Gott gemacht hat, bevor diese Schlange Eva den Kopf verdreht hat. Es geht um die Einheit der Liebe in dieser versöhnten Verschiedenheit von Mann und Frau, nach dem Vorbild des unauflöslichen Ehebundes Gottes mit seinem Volk. Gott ist treu, der lässt sein Volk nie fallen. Und genauso soll es doch auch bei uns Menschen sein. Und darum lautet der Wille Gottes, was Gott zusammengefügt hat. Das soll der Mensch nicht scheiden. Das ist ein Gebot der Menschlichkeit Gottes. Und merkt hier, es geht um diese Einheit, die wir gesellschaftlich so schmerzlich vermissen, die Jesus in jedem Streitgespräch repräsentiert. Und die verloren zu haben, wird Tag für Tag in unseren Beziehungen und auch in unserer Gesellschaft betrauern. Und darum gibt's Hoffnung, auch dort, wo wir gescheitert sind. Denn wir haben Jesus, der Mann, der die Zerteilung des Entweder-Oder aus einer höheren Einheit mit seinem Vater im Himmel überwunden hat. Und an dieser Einheit können wir teilhaben, wenn wir uns an Jesus halten. Und deshalb muss die Antwort auf die Frage des Tages, was hält uns im Innersten zusammen, lauten: nur Jesus. Er hält uns zusammen. Ja, wie das denn? Ja, normalerweise müsste man ja sagen, wenn Gott und Mensch sich begegnen, dann geht das für einen von beiden nicht so gut aus, nicht? Gott ist heilig und gerecht und gut, wir nicht. Wir sind zwiespältige Existenzen, gefangen im Entweder-Oder einer Welt voller Halbheiten, voller fauler Kompromisse. Gott und Mensch, das ist wie Feuer und Wasser. Wie soll das zusammenhalten? Menschen haben zu allen Zeiten bezeugt, dass das eine kaum auszuhaltende Sache ist, wenn man Gott, dem Heiligen, dem ganzen ungeteilten Dasein begegnet. Wenn Gott und Mensch aufeinandertreffen, da muss einer von beiden sterben. Wir denken an Mose oder die Propheten, die bei ihrer Begegnung tief erschüttert reagiert haben, wenn die Gott begegneten. Und auf Golgatha nun trifft Gott mit voller Wucht auf den Menschen und stirbt selbst. Der Mensch gewordene Gott. Jesus hebt das Entweder-Oder von Gott und Mensch auf. Am Kreuz treffen Horizontale und Vertikale, unsere Welt und Gottes Welt, aufeinander. Gott stirbt, damit wir leben. Und zwar versöhnt, nicht zwiegespalten. In der Gemeinschaft der Heiligen vereint, statt zerteilt und verstreut. Aus dem ewigen, tödlichen Konflikt geborgen in einen Frieden, der höher ist als alle unsere Vernunft und Erfahrung. Was nehmen wir heute mit? Jesus war derselben Zwiespältigkeit ausgesetzt wie wir heute. Aber es ist ihm gelungen, aus einer höheren Einheit zu leben und das Leben zu begreifen aus dieser Einheit. Aus der Einheit des Glaubens, des Vertrauens auf einen Gott, der diese Welt gut geschaffen hat und Gutes mit ihrem Sinn hat. Und aus dieser Perspektive nahm er Kurs auf die großen Fragen, die wir heute streiften. Nicht der Steuergroschen, wozu sind wir da? Die Frage der Ebenbildlichkeit und darin der Bilder, an denen wir uns orientieren. Dann die Frage nach dem Rhythmus von Arbeit und Entspannung, Feiertag und Ruhephasen in der Geschichte vom Ehrenraufen. Und zuletzt die Frage nach der Ordnung der Liebe in der Frage nach der Ehescheidung. Jesus hatte bei der Beantwortung dieser Fragen diesen besonderen Blick auf den Ursprung der Schöpfung, weil er aus der Einheit mit dem Vater kommt. Und er ist zu uns gekommen, um uns aus unserer Zerrissenheit in diese Einheit des Glaubens zurückzuführen. Das war seine Mission. Und wo wir das in der Gemeinde modellhaft leben, da kann das auch gleichnishaft und transformierend abstrahlen auf eine Gesellschaft, die, wie es mir scheint, gerade keine rechte Antwort auf die Frage zu haben scheint, was sie im Innersten zusammenhält. Amen.